Liebe Gemeinde, und es war Nacht. Mit diesen Worten endet der Predigttext. Und es war Nacht. Keine laue Sommernacht mit Vollmond und Glühwürmchen. Die Nacht ist finster und voller Unheil. Und es war Nacht. Mit nur vier Worten wird die Tragödie zusammengefasst, die bevorsteht. Und es war Nacht. Für den Verfasser des Johannesevangeliums ist es viel mehr als eine Zeitansage. Er will sagen, eine finstere Zeit hat begonnen. Zunächst für Judas, der in der Finsternis verschwindet. Er ist nun allein mit seinem Entschluss, Jesus zu verraten. Warum er das macht, bleibt offen. Und viele haben schon darüber gerätselt. Judas ist wohl der rätselhafteste der Jünger von Jesus. Wir dürfen zunächst annehmen, dass er Jesus geliebt hat, wie auch die anderen Jünger ihn liebten. Judas liebt ihn auf seine Weise, wie die anderen ihn auf ihre Weise geliebt haben. Ich stelle mir immer vor, wie glücklich und hoffnungsfroh Judas gewesen sein muss, als Jesus ihn in den Kreis der Apostel berief. Ihn und Petrus und Andreas und Johannes und die anderen. Er gehörte nun zum Kreis der Engsten um Jesus, zum Kreis der Mitarbeiter, der Vertrauten, der Freunde. Ihr ganzes bisheriges Leben, ihre Arbeit, ihre Familien, ihre Freunde haben sie aufgegeben, um sich ganz auf die neue Aufgabe zu konzentrieren. Jesus hatte sie befähigt, zu heilen und die gute Botschaft zu verkünden, weiterzutragen. Ich bin sicher, Feuer und Flamme war Judas für Jesus. Mit Haut und Haaren wollte er sich für ihn einsetzen, für den Messias. Und er hatte hohe Erwartungen an Jesus. Endlich würde sich etwas ändern in Israel. Gemeinsam mit Jesus würden sie nun das Land von der römischen Besatzung befreien. Ja, bis ans Ende der Welt würde er, Judas, Jesus nachfolgen. Davon war er fest überzeugt. So war er monatelang an der Seite von Jesus unterwegs. Und dann kommt diese Nacht. Der liebende Judas wird zum Verräter. Wobei eigentlich, was gibt es denn da noch groß zu verraten? Jesus war hinlänglich bekannt, aber wie dem auch sei, Judas war es, der die Soldaten zu Jesus führte, sodass sie ihn festnehmen können. Was meint ihr, hat er es wegen des Geldes getan, das man ihm angeboten hat? Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, das wird Judas nicht gerecht. Ich glaube, er war enttäuscht von Jesus, sehr enttäuscht. Ich glaube, er hatte erwartet, dass Jesus sich ganz entschlossen an die Spitze des Freiheitskampfes gegen die Römer stellen würde. Er will in Jesus einen politischen Messias sehen. Jesus soll endlich seine ganze Macht zeigen, soll sich als wahrer Messias outen und kämpfen. Und er meint, wenn Jesus erst durch die religiösen und politischen Machthaber gedrängt wird, wenn sein Leben auf dem Spiel steht, ja dann, so denkt Judas, dann muss Jesus ja seine Macht zeigen und zeigen, dass er der Messias ist. So vielleicht die stille Hoffnung von Judas. Doch dann muss er einsehen, dass Jesus das Reich Gottes im Blick hat und dass er keinen jüdischen Freiheitskampf will. Er will keine Gewalt. Ja, das könnte doch ein Grund für die Enttäuschung von Judas gewesen sein. Wer verrät, was er liebt, ist enttäuscht, bitter enttäuscht. Und dann begeht Judas, wie jeder, der verrät, einen großen Fehler, wenn er die Liebe verrät. Seltsam an der ganzen Geschichte ist doch, Jesus hat genau gewusst, dass Judas so handeln würde. Und er hätte ihm doch jetzt auf den Kopf zusagen können: Judas, ich weiß genau, was du vorhast. Du wirst mich den Behörden ausliefern. Sag, willst du das wirklich, Judas? Jesus hätte Judas auch wegschicken können, ihn aus der Gemeinschaft entfernen können. Nichts von alledem geschah. Nein, als Jesus seine Jünger zum letzten Mal versammelt, da lädt er auch Judas an den Tisch. Isst auch mit Judas. Und das ist für mich das Erstaunliche an dieser nächtlichen Szene. Jesus wendet sich nicht ab von seinen Jüngern. Er bestraft niemanden für den Verrat. Er weiß ja, nicht nur Judas, auch Petrus wird ihn verraten. Ich denke, Jesus weiß, in jeder Gruppe gibt es immer beides, Treue und Verrat. Auch in der engsten Gemeinschaft gibt es nicht nur Liebe, sondern auch Missgunst. Und die Antwort von Jesus auf diese Situation ist eindeutig. Er hält den Seinen die Treue. Auch Judas. Dass Judas geht, dass er hinausgeht in die Finsternis, das bleibt seine Entscheidung. Jesus bricht nicht mit dem Verräter. Liebe Gemeinde, was da vom Kreis der Jünger zu erkennen ist, das gilt wohl für jede menschliche Gemeinschaft. Ausdrücklich für jede. Das passiert auch in der Kirche. Wo Menschen, ganz egal wo, wo Menschen miteinander leben und arbeiten, da gibt es nicht nur Vertrauen und gelingende Gemeinschaft. Ob in der Partnerschaft, in der Familie, in der Schule, bei der Arbeit. Überall kommt es vor, dass man sich gegenseitig übervorteilt, dass jemand verraten oder gemobbt wird, dass man dem anderen mit Neid oder Verachtung begegnet. Das wünscht sich niemand und wir versuchen, solches Verhalten ja auch immer wieder zu überwinden. Aber trotz allen Bemühens werden wir das immer wieder erleben. Und besonders schwer fällt es dabei, sich einzugestehen, es sind nicht immer nur die anderen, auf die man mit dem Finger zeigen kann. Jede und jeder kann doch erkennen, ich bin es auch selbst. Ich bin nicht besser als die anderen, ich bin nicht besser als Judas oder Petrus. Das kann dann helfen, barmherziger miteinander umzugehen. Vielleicht auch sich nicht immer gleich verraten und verkauft zu fühlen von Entscheidungen anderer, von Politikern, die ja nun mal Entscheidungen treffen müssen, von Chefs oder Lehrer, die auch nur Menschen sind. Dazu könnte doch die vor uns liegende Zeit, der Rest der Passionszeit, gut sein. Die Passionszeit als eine Zeit zu nehmen, in der wir erkennen, wo bin ich denn selbst voller Neid und Misstrauen? Wo übe ich Verrat an Menschen in meiner Nähe? Verrat aber auch an den Werten unseres Zusammenlebens und nicht zuletzt auch Verrat an der Sache Jesu Christi. Hilfreich ist es, in solchem Erkennen nicht allein zu bleiben. Es tut gut, da auf Jesus Christus zu schauen. Denn Jesus wirft sein Vertrauen trotz des Verrates nicht weg. Seine Treue bleibt, seine Vergebung bleibt, seine Liebe bleibt. Auch für Judas und auch für Petrus, auch für dich und auch für mich. Judas erkennt zu spät, dass man Enttäuschung nicht mit Verrat beantworten kann, sondern mit anhaltender Liebe. Er bereut seinen Fehler bitter, als er wieder bei Sinnen ist. Nach biblischer Überlieferung hat er sich aus lauter Verzweiflung das Leben genommen. Ich glaube, er hat nicht damit gerechnet, dass Jesus ihm seinen Vertrauensbruch vergeben könnte. Und vielleicht sah er ohne die Hoffnung auf Vergebung keinen Sinn mehr in seinem Leben. Wir merken, Vergebung ist lebenswichtig. Wir alle brauchen Vergebung. Immer wieder. Denn Vergebung gibt dem Leben eine neue, eine volle Chance. Und wer um Vergebung bittet, ja, und wer Vergebung erfährt, wird selbst auch vergeben können. Vater, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. So lehrte Jesus seine Jünger und uns zu beten. Wer so betet, zeigt, dass er sich seiner oder ihrer Unzulänglichkeiten bewusst ist. Auch in unserem Leben kommt es vor, dass wir anderen schaden. Versäumtes und Unterlassenes kommt mir in den Sinn. Wegschauen statt eingreifen, schweigen, wenn ich etwas hätte sagen sollen. Eigennützige Entscheide, gleichgültiges, unbedachtes Verhalten. Wenn ich mir das vor Augen führe, dann hindere ich mich daran, allzu selbstgerecht durchs Leben zu marschieren. Und dies führt zu einer gewissen Demut. Das ist ein Wort, das ich sehr mag. Demut. Demut im positiven Sinne, als Bescheidenheit. Demut aus dem Vertrauen heraus, trotz aller Enttäuschungen, die ich Gott bereite, liebt mich Gott mit anhaltender Liebe. Trotz aller Enttäuschung, die wir Gott bereiten, liebt er uns, jeden einzelnen von uns, mit anhaltender Liebe. Amen.